Ja, wir sind hier im Namen des Herrn versammelt, um uns Gedanken zu machen über Gottes Wort, von ihm zu lernen. Und ich wünschte, dass wir wirklich ja, mit diesem unvoreingenommenen Herzen kommen und offen sind für das, was Gott sagen und zeigen möchte. Ich wollte eigentlich weitermachen in der Betrachtung des Galaterbriefs. Wir hatten ja das letzte Mal gesehen, Paulus, was für ein Mensch er war, bevor er Christus begegnet ist. Ja, wie er dachte, für Gott zu wirken und zu arbeiten und in Wirklichkeit doch fern von ihm war. Und so wollten ich eigentlich weitersprechen, welche Erfahrung er dann gemacht hat, wie sich manches geändert hat, wie sein Leben danach war. Aber es mir ist wichtig geworden, dass wir nochmal innehalten und uns über einen Punkt besonders Gedanken machen. Mir ist wichtig geworden, beim letzten Mal, es hat mich auch so bewegt, wie es heißt von Paulus, dass er wirklich mit ganzem Herzen Gott dienen wollte, ein Eiferer für Gott war. Und dann sagt er, als einer der strengsten unter den Pharisäern vor Gott gelebt hat, und dennoch war er weit entfernt von Christus. Und wir wollen heute sozusagen die Lupe nehmen und uns mal die Pharisäer etwas genauer anschauen und ja, schauen, was wir davon lernen können. Ich möchte festhalten, ich rede nicht darüber, weil ich hoffe oder bestimmte Leute meine und hoffe, dass sich manch einer angesprochen fühlt, sondern ich wünschte, dass jeder von uns ganz persönlich sich unter diesem Wort Gottes prüft, wie er dazu steht, sein Denken, seine Einstellung. Ich habe das auch gemacht in der Vorbereitung und ich will es immer wieder auch tun. Und das Wort soll heute nicht dazu dienen, dass wir nach der Stunde auf Pharisäerjagd gehen und versuchen, den anderen als Pharisäer zu entlarven, sondern es geht darum, sich selbst vor dem Spiegel des Wortes Gottes zu prüfen. Den Leitgedanken finden wir in Matthäus 15, Verse 6 bis 9. Den sechsten Vers haben wir das letzte Mal auch schon mal angerissen. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und ich fand das sehr, sehr interessant, dass gerade dieser erste Teil, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, eigentlich uns sehr, sehr bekannt ist. Also ich kenne den auswendig, den Vers, aber warum es so ist, also den nächsten Satz, der war mir relativ unbekannt. Das heißt nämlich, vergeblich aber verehren sie mich, weil, und jetzt wird gesagt, warum das so ist, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und als ich mich so damit beschäftigt hatte, habe ich nur gedacht, Herr, hilf uns, dass wir das nicht einmal hören müssen. Ihr habt mich vergeblich geehrt. Geblich angebetet, weil ihr Menschengebote gelehrt und gehalten habt. Und so lautet die Überschrift, ein pharisäischer Geist. Zur Zeit Jesu lebten verschiedene Gruppen. Da gab es einmal die Herodianer und die Sadduzäer. Die Herodianer, die waren den Römern sehr freundlich eingestellt, aber sie haben diese römische Kultur, sie waren offen dafür und das hat sich immer mehr in die Weltlichkeit entwickelt. Es wurde immer weltlicher, sie wurden immer weltlicher. Und Jesus nennt es an einer Stelle den Sauerteig des Herodes. Dann gab es, wie gesagt, die Sadduzäer, auch sie waren den Römern freundlich gesonnen. Und die Sadduzäer, sie gehörten zur obersten Schicht in Israel. Also aus den Sadduzäern kamen der Hohepriester, die Leviten, die Priester. Ja, sie waren verantwortlich für den Tempeldienst, aber sie leugneten viele biblische Wahrheiten. Sie glaubten zum Beispiel nicht an die Auferstehung, ja, oder an ein Leben nach dem Tod. Dann gab es die Zeloten. Wir wissen, einer von Jesu Jünger war mal Zelot gewesen. Ja, das waren Menschen, die die römische Herrschaft hassten und mit Gewalt versuchten, das zu ändern. Dann gab es die Essener, das war eine besondere Gruppe, die hat sich in die Wüste zurückgezogen, da haben wie Mönche gelebt. Und schließlich gab es die Pharisäer. Pharisäer bedeutet übersetzt die Abgesonderten. Das waren eigentlich ganz normale Menschen, die ganz normale Berufe hatten. Es gibt zum Beispiel zwei ganz berühmte, einer ist Hillel, der andere Schamai, ich werde die später nochmal kurz erwähnen. Der eine war Holzfäller und der andere war ein Zimmermann. Von Paulus wissen wir, er war Zeltmacher. Und was uns nicht bewusst ist, dass die Pharisäer unter der Bevölkerung sehr angesehen waren. Man hat nicht böse über die gedacht, sondern sie waren sehr angesehen unter dem Volk. Ja, weil sie sich im Wort Gottes gut auskannten, sie waren gewissenhaft, sie waren voller Hingabe. Und der Geschichtsschreiber Flavius Josephus sagt, dass es zur Zeit Jesu ungefähr 6000 Pharisäer gab, gar nicht so viel. Ja, aber sie hatten überall ihren Einfluss, ja, bei Gericht, in den Synagogen und auch im Hohen Rat. Und sie wollten nicht weltlich leben wie diese Herodianer. Sie wollten aber auch nicht so fanatisch sein wie diese Zeloten. Ja, sie suchten einen gesunden Weg und wollten aufrichtig Gott dienen. Und vor allem war ihnen wichtig, das Gesetz zu halten, das Wort Gottes zu halten. Und die Pharisäer können für uns darin sogar ein Vorbild sein. Ja, wie eifrig sie waren, denn wir wollen ja auch nicht weltlich sein. Wir wollen auch nicht irgendwie radikal sein. Wir wollen Gott dienen. Wenn wir aber sehen, in welche Richtung sich das entwickelt hatte, dann soll es auch uns zur Warnung sein. Die Pharisäer, sie waren Jesu größte Gegner. Und wenn man fragt, gibt es heute Pharisäer? Einerseits nein, ja, dieses Amt oder diese Stellung gibt es so nicht mehr, aber dieses Denken, dieser pharisäische Geist, der ist durchaus vorhanden. Und ich fand es höchst bemerkenswert, dass wir im Wort Gottes fast 250 Verse haben, wo Jesus mit den Pharisäern spricht oder über sie spricht. Uns wird ihre Einstellung gezeigt gegenüber Jesus, ihr Verständnis des Wortes und ihre Konflikte mit Jesus. Und ich denke, dass uns das nicht einfach so hinterlassen ist. Das hat einen Grund, warum uns das Wort Gottes so viel darüber sagt. Soll uns etwas lehren. Und ich habe auch so über das Pharisäertum nachgedacht und bemerkt, wie viel wir davon in unserem Leben auch haben. Und darum wollen wir uns einfach auch persönlich prüfen, inwieweit dieses moderne Pharisäertum uns belastet. Und wir vergleichen uns gern mit biblischen Helden, ja, mit David, mit Abraham. Von ihnen wollen wir lernen, aber haben wir uns schon mal mit den Pharisäern verglichen? Um auch da etwas zu lernen. Ja, sind wir uns der Gefahr bewusst, auch ihre Verhaltensweisen zu übernehmen vielleicht? Dass wir uns auch so entwickeln können. Und Jesus hat seine Jünger gewarnt. In Lukas 12, Vers 1, Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Also Sauerteig hat die Eigenschaft, sich auszubreiten. Und Jesus warnt davor, das gilt auch für das Pharisäertum, und darum müssen wir wachsam sein, uns immer wieder prüfen. Aber dazu müssen wir erstmal verstehen, was ist überhaupt ein pharisäischer Geist? Woher kommt das? Wie entwickelt sich so etwas? Und wie äußert sich das? Wo sind die Gründe dafür? Oft haben wir ein sehr verzerrtes Bild von den Pharisäern, weil wir uns auch nicht so richtig mit ihnen beschäftigen. Wir haben ein sehr negatives Bild von den Pharisäern. Ja, Pharisäer, das waren die Bösen. Das waren die, die was immer gegen Jesus waren. Wir haben gehört in der Einleitung: Wehe euch, ihr Heuchler. Ja, und das fand ich sehr interessant, weil die Pharisäer unter dem Volk sehr beliebt waren. Also ganz anders, wie Jesus es gesehen hat. Und wir, weil wir halt das lesen, wir empfinden negativ die Pharisäer. Böse Menschen gewesen. Und wir übersehen die Tatsache, dass wir ihnen oft ähnlicher sind, wie uns eigentlich klar ist. Und es wird deutlich, wenn man sich anschaut, wie das Pharisäertum überhaupt entstanden ist. Denn die Pharisäer hatten einen vielversprechenden Anfang. Sie hatten gute Motive. Sie hatten gute Ansichten, Absichten. Gute Ziele hatten sie. Das Pharisäertum hat sich entwickelt in der Epoche der Makkabäer, das war 160 vor Christus, also in der Zeit zwischen Malachi, dem letzten Propheten, und Christi Geburt. Wir wissen, das heißt, kein Prophet war mehr in dieser Zeit. Und so hat sich das Judentum in Oberflächlichkeit und Weltlichkeit entwickelt. Und es gab einige Männer, denen es auf dem Herzen lag, das Volk wieder zurück zum Wort Gottes zu bringen. Wir würden heute sagen, zurück zur Bibel. Sehr gute Motive, die sich eingesetzt haben. Und man, wie gesagt, man nannte sie Pharisäer, also die Abgesonderten. Sie haben dem Zeitgeist widerstanden. Sie haben sich nicht geöffnet für die griechische Kultur, nicht geöffnet für die Römer. Mit diesen heidnischen Königen, jetzt Herodes, wollten sie auch nichts zu tun haben. Sie wollten sich absondern von der Welt. Sie wollten reinbleiben. Wollten sich nicht verunreinigen. Sie wollten zurück zur Schrift. Sie wollten Gottes Wort studieren und danach leben. Das war ihr Motiv. Und sie mussten vor Jesu Geburt zeitweise schlimme Verfolgungen erleben, starben um des Glaubens willen. Und wenn wir das hören, müssen wir echt sagen, das ist beachtlich, bewundernswert. Und die hatten in ihren Lehren auch recht. Die haben geglaubt an die Auferstehung, an ein Leben nach dem Tod, ganz anders wie zum Beispiel die Sadduzäer. Und die Pharisäer, die waren so in zwei Gruppen gespalten. Es gab nämlich zwei berühmte Rabbiner, die das geprägt haben, einmal Hillel und einmal Schamai. Und der Schamai, der war sehr, sehr streng, und der Hillel, der war so ein bisschen weicher. Vielleicht ein Beispiel. Schamai hat gesagt, wenn eine Frau das Essen verbrennt, dann hat der Mann das Recht, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Und der Hillel hat gesagt, es geht doch ein bisschen zu weit. Der hatte da ein bisschen mehr Mitleid. Und darum immer wieder merken wir, wie die Pharisäer zu Jesus kommen und Fragen stellen. Und wenn wir das wissen, dann verstehen wir oft auch, warum die das gefragt haben. Die wollten von Jesus wissen, wem stimmt er eher zu? Dem Hillel oder dem Schamai? Und die Pharisäer, die haben sich schon vor Jesu Geburt zu den religiösen Anführern in Israel entwickelt. Sie haben Synagogen gegründet, Schulen, da wo man zusammenkam, als Juden sich versammelt hat, um Gottes Wort zu studieren. Und sie schätzten das Gesetz, sie konnten viel auswendig, die haben sich ausgekannt. Die waren wirklich sehr, sehr bemüht. Wir würden heute sagen, das waren bibeltreue Christen. Sie meinten es gut und wollten, dass ihre Brüder wieder zurück zur Schrift führen. Und Flavius Josephus sagt, dass die Pharisäer alles taten, um Gott zu gefallen. Und weil sie fanden, dass die Sadduzäer den Tempelgottesdienst verdorben haben, weil die eben mit den Römern so verbunden waren und oberflächlicher geworden sind, haben sie parallel den Synagogengottesdienst eingeführt. Dass man dann zusammengekommen hat, Gottes Wort betrachtet, man hat gebetet, man hatte Gemeinschaft miteinander. Und ich finde es sehr interessant, dass wir von Jesus lesen, dass der auch in den Synagogen war und dort gelehrt hat. Also es war nicht alles schlecht, was die Pharisäer gemacht haben. Es waren gute Sachen. Und sie verabscheuten die Sünde, sie wollten heilig leben, sie haben gebetet, sie haben gefastet, sie haben gespendet. Sie sind zu Menschen außerhalb der Nationen gegangen, haben wir auch in der Einleitung gelesen, um sie zu bekehren. Diese Menschen nannte man dann Proselyten, ja, zum Judentum zu bekehren. Mission war da. Die Familien waren ihnen wichtig, sie lebten Gastfreundschaft, es waren gastfreundliche Menschen. Und wir merken, das sind alles Dinge, die uns auch wertvoll sind. Und die Pharisäer erscheinen plötzlich in einem ganz anderen Licht. Sie werden uns auf einmal sehr ähnlich. Das sind Dinge, die uns auch wichtig sind. Wir wollen auch leben nach dem Wort Gottes. Es ist uns wichtig, dass wir zurück zur Bibel und danach leben. Wir wollen, dass wir Gott angenehm sind. Wir wollen Menschen zu Christus führen. Wir sind bemüht. Aber sie haben irgendwann mal nicht erkannt, bei der ganzen Umsetzung, dass sie sich in eine Richtung entwickelt haben, die Gott nicht mehr gefällt. Äußerlich sah alles gut aus, aber Gott schaut tiefer. Und da entstand Überheblichkeit, Stolz, Hochmut und ein sektiererischer Geist. Denn irgendwann mal meinten die Pharisäer, dass sie die Einzigen sind, die es noch aufrichtig meinen. Sie sind der treue Überrest. Und das kann auch uns passieren. Das kann einer jeden Gemeinde passieren, die einen guten Anfang hat, dass man irgendwann mal sich so entwickelt und zu dieser Erkenntnis kommt, wir sind die einzig Richtigen. Wir sind der treue Überrest. Und darum ist es so wichtig, sich regelmäßig zu prüfen und sich korrigieren zu lassen. Als Weltlichkeit und Oberflächlichkeit immer mehr Einzug erhielt, wollten die Pharisäer rein bleiben. Sie haben sich von allem ferngehalten, von den Griechen, von den Römern, von den Samaritern. Aber irgendwann mal kam es so weit, dass sie sich auch ferngehalten haben von vielen Juden. Weil sie der Meinung waren, dass die es nicht aufrichtig meinen. Nicht so aufrichtig wie sie. Die nehmen das Gesetz nicht so ernst wie sie. Und auch von ihnen haben sie sich zurückgezogen. Und Absonderung ist ja etwas, was die Bibel lehrt. 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es zum Beispiel, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Also hier wird klar gesagt, dass wir sollen uns mit der Welt nicht unter ein Joch stellen. Ja, weil man unterschiedliche Interessen hat. Man zieht in unterschiedliche Richtungen. Deshalb sagt man auch, ein Gläubiger sollte keinen Ungläubigen heiraten. Das wird zu viel Leid führen, weil man unterschiedlich denkt und ist. Man ist ein anderer Mensch. Oder nicht nur heiraten, auch Geschäftsbeziehungen. Oder wenn man ein Geschäft gründet, sollte man nicht mit jemandem machen, der Gott nicht dient. Das wird nicht gut gehen. Gibt es viele Beispiele, ja, wo ich selber auch mitbekommen habe. Ja, wo der eine, der meint es dann irgendwann mal nicht mehr so ganz genau, solange der Gewinn stimmt. Und der andere will doch Gott dienen. Ist natürlich etwas anderes, wenn man sich bekehrt, ja, während man verheiratet ist. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Und dann heißt es 2. Timotheus 2, Vers 19 bis 21, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Haus sehr nützlich, zu jedem guten Werk bereit. Also hier geht es um die Trennung zwischen Kindern Gottes und solchen, die nur eine Form haben. Aber wenn man in den Kontext schaut, wo Paulus das sagt, dann spricht er davor von Hymenäus und Philetus, die die falsche Lehre verbreitet haben, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Also eine ganz falsche Lehre, eine krasse Irrlehre, die sie da verbreitet haben. Und wir erkennen, dass Trennung etwas Biblisches ist. Menschen, die solche Irrlehren verbreiten, mit denen sollen wir keine Gemeinschaft haben, wenn es richtig angewendet wird, dieses Wort. Ja, aber man kann zu weit gehen, kann das Wort in einer Art und Weise auslegen, die nicht mehr Gott gefällt. In Lukas 18, Vers 11 heißt es, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Also ein verächtliches, selbstgerechtes Verhalten, Überheblichkeit, Stolz, geistlicher Stolz ist typisch für einen pharisäischen Geist. Und die Pharisäer, die konnten es nicht ertragen, zu sehen, dass Jesus mit solchen Menschen Gemeinschaft hat. Das widersprach ihrem ganzen Denken von Absonderung, ihrer ganzen Lehre von Absonderung. Sie hat mit solchen Menschen nichts am Hut, nichts mit zu tun gehabt mit denen. Und sie waren kritisch gegenüber allen, die etwas anders dachten. Und sie unterteilten die Menschen in Gruppen und haben nur die akzeptiert, die so leben, wie sie sagen, nach ihren Vorstellungen. Also wir sehen, diese gut gemeinte Absonderung hat sich irgendwie falsch entwickelt. Eine falsche Richtung. Und auch wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht dieselben Fehler tun und über das hinausgehen, was Gottes Wort wirklich sagt. Wir können auch Regeln basteln zu dem Umgang mit Menschen. Sie sagen, mit anderen Menschen dürfen wir nichts zu tun haben. Kein Kontakt, weil wir wollen ja reinbleiben. Aber das ist unbiblisch. Christus hat uns etwas anderes vorgelebt. Es ist wichtig, dass wir den Kontakt zu Menschen suchen, um das Evangelium zu verkündigen, um ihnen das Evangelium vorzuleben, ihr Vertrauen zu gewinnen, ein gutes Zeugnis zu sein. Pharisäertum entsteht immer dann, wenn man in das Wort Gottes mehr hineinlegt, als wirklich drinsteht. Und in diesem Fall zum Beispiel, dass man alle meiden muss. Man darf mit niemandem Kontakt haben, der nicht Gott dient. Man darf mit niemandem Kontakt haben, der vielleicht hier und da etwas bisschen anders versteht oder etwas anders sieht, vielleicht eine andere Erkenntnis hat, nicht ganz so weit ist. Man darf mit niemandem Kontakt haben, nicht mal mit Verwandten, die vielleicht irgendwo anders hingehen. Kein Kontakt zu anderen, aber davon spricht Gottes Wort nicht. Und wie wertvoll war für mich, was danach in Timotheus steht, 2. Timotheus 2, Vers 22, so fliehe nun die Jugendlichen, das ist direkt der Vers, nachdem er von der Absonderung spricht. Jag aber der Gerechtigkeit nach, dem Glauben nach, der Liebe nach, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist der gemeinsame Nenner. Ich habe mich gefragt, als Jesus in diesem hohepriesterlichen Gebet betet, Vater, erhalte sie, dass sie eins seien. Hat er nur für uns gebetet? Hat er nur für die gebetet, mit denen wir auch gerade noch so zusammen sind? Oder hat er für seine Kinder gebetet? Begreifen wir das? Sind wir der treue Überrest? So eine pharisäische Arroganz. Wir sind nicht die Einzigen, die Gott dienen. Und die Grundlage für christliche Gemeinschaft ist ein reines Herz. Wo Christus die Sünden vergeben hat, da ist man sein Kind. Es geht nicht um Übereinstimmung in allen Punkten. Es geht nicht um Übereinstimmung in Äußerlichkeiten. Es geht nicht um Übereinstimmung in Kleidungsfragen. Es geht nicht um Fragen oder Einstimmung in allen Gemeindepunkten. Es geht darum, ob man ein reines Herz hat. Und es geht hier nicht, ich spreche jetzt nicht darum, um eine Allianz zu gründen, weit davon entfernt. Es geht hier um die Frage, wer sind meine Brüder und wer sind meine Schwestern? Alle, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist klar beantwortet. Also wenn von Absonderung geschrieben steht, dann sollen wir uns von solchen abgrenzen, die Irrlehren verbreiten. Und zwar nicht, was wir für Irrlehren halten, sondern wovon die Bibel spricht. Und nicht von solchen, die vielleicht hier und da etwas anders verstehen und uns vielleicht für den treuen Überrest halten, für die Einzigen, die noch die Wahrheit haben. Gott sei Dank, dass wir das sind, die die Wahrheit haben und sonst niemand. Und ich dachte heute Morgen so, dass eine Irrlehre auch ist. Wir haben den Galaterbrief angefangen zu betrachten. Und Paulus spricht davon, von der Gewerksgerechtigkeit. Und er sagt, verflucht ist. Ja, nach der Werksgerechtigkeit, sie lehrt und sie hält. Das heißt, Werksgerechtigkeit ist eine Irrlehre. Ganz klar. Nun, weil die Pharisäer diese menschlichen Regeln und Zäune errichtet haben, glaubten sie irgendwann mal, dass sie die Einzigen sind, die es noch aufrichtig meinen. Weil sie dachten, dass nur sie die Wahrheit haben und verstanden, wurden sie unbelehrbar. Und das kann auch uns passieren, wenn wir meinen, wir sind die Einzigen. Wir sind die Wahren. Und alle anderen, die sind ja sowieso verkehrt, dass man unbelehrbar wird. Gott will an einem jeden Herzen arbeiten. Er will einen jeden weiterführen. Aber ich kenne doch die Wahrheit. Ich stehe doch in der Wahrheit. Die anderen, die müssen sich alle ändern. Aber ich doch nicht. Ich habe ja die Wahrheit. Man wird unbelehrbar. Und bei den Pharisäern führte das irgendwann mal so weit, dass sie sich selbst zum Maßstab für andere gemacht haben. Johannes 7, Vers 47 bis 49, ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da hat man weggeschickt, haben die Pharisäer und so weiter Leute weggeschickt, die sollten Jesus mal herbringen. Und dann kommen sie ohne Jesus. Da hat ihm gesagt, ja, wie der geredet hat. Die konnten nicht, die konnten Jesus nicht greifen. Und dann, habt ihr euch auch von ihm verführen lassen? Herrschten die Pharisäer sie an. Glaubte nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt, die Leute, die verflucht sind. Begreifen wir, was hier passiert? Wenn von uns niemand an Christus glaubt, wir, die geistliche Führerschaft, dann ist klar, dass dieser Jesus nicht Gottes Sohn ist. Wir bestimmen, was richtig und falsch ist. Und das Erschreckende ist, dass genau sie es waren, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. So kann geistlicher Stolz einen verblenden, wenn man nicht bereit ist, seine Herzen zu öffnen, sich auch korrigieren zu lassen und lernfähig zu bleiben. Und die Pharisäer, die duldeten keine andere Meinung, auch Lehrmeinung, als ihre eigene. Und dabei gründeten sie sich auf das, was ihnen überliefert wurde. Ja, und deshalb haben sie auch so gepredigt. Ja, die haben das Wort Gottes gepredigt und dann haben sie gesagt, um das zu bestätigen, der Rabbi X, der hat so und so das ausgelegt. Und der Rabbi Y, der hat dann das so und so gesagt. Und deshalb waren sie verwundert, als auf einmal Jesus kommt und sagt, ich sage euch. Und dann sind sie gekommen, aus was für einer Autorität sagst du das? Wir kommen in der Autorität von Rabbi so und Rabbi so. In welcher Autorität kommst du? Und die Pharisäer, wir müssen verstehen, die haben gute Absichten gehabt. Und aus guten Absichten haben sie diese Regeln und diese Zäune um das Gesetz erstellt. Die hatten gute Absichten, das sollte eine Hilfe sein für die anderen, das Gesetz auch wirklich zu halten. Und es ist natürlich möglich und gut, wenn man sich selbst Zäune setzt, Regeln setzt. Nehmen wir zum Beispiel ein verlobtes Paar. Die große Frage, dürfen Verlobte in Urlaub fahren oder nicht zusammen? Heißes Eisen. Die Bibel sagt nichts darüber. Aber in der Bibel heißt es, dass wir uns vor der Ehe reinhalten sollen. Und jetzt können wir nicht mit der Bibel kommen und biblisch verbieten. Können wir nicht. Aber wenn Menschen Gott wirklich dienen wollen, auch als Verlobte, dann werden sie sagen, wir wollen Gott wirklich dienen. Wir meinen es ernst. Wir wissen um die Gefahren. Wir sind schwache Menschen. Wir wollen uns nicht selbst in Versuchung bringen. Ja, wir gehen entweder nicht in Urlaub oder zusammen mit Eltern. Also man kann sich selbst einen Zaun gerne setzen, um sich selbst zu schützen. Aber man kann dann nicht hingehen zu anderen und sagen, ihr müsst auch so, denn das will Gott haben. Greifen wir das. Oder wenn es um Alkohol geht, ja, ein möglicher Weg, um sich vor diesem Betrinken zu schützen, wo ja die Bibel verurteilt, ja, kann man sich selbst einen Zaun setzen und sagen, ich trinke gar nichts. Ich lasse das. Also man kann seine schwachen Bereiche schützen. Aber ich kann nicht zu anderen gehen und sagen, du musst auch so. Und so tun, als wäre es göttliche Anweisung, das für andere gültig machen, was ich für mich einfach gut empfunden habe. Um mich selbst zu schützen, ich kann anderen einen Rat geben, aber ich kann es nicht von anderen einfordern. Und die Schrift verurteilt. Die Offenbarung heißt, wehe dem, ich sage es mit meinen Worten, der vom Wort Gottes etwas wegnimmt oder hinzufügt. Und oftmals sind wir es vielleicht selber, die hinzufügen, ohne es zu merken. Weil wir Dinge nehmen und sie dem Wort Gottes gleichsetzen. Eine Gefahr, die da ist. Und wir erinnern uns an Adam und Eva. Ja, Eva wird ja gefragt von der Schlange, hat Gott wirklich gesagt, dass man nicht essen darf von dem Baum? Und was sagt die Eva? Wir sollen davon nicht essen und es auch nicht anfassen. Was hat Eva hier gemacht? Sie hat für sich selbst einen Zaun gezogen. Sie wollte nicht davon essen und dann hat sie sich selbst hinzugefügt und auch nicht anfassen. Das hat Gott nicht gesagt. Und es ist auch nicht verkehrt, dass sie so sich das entschieden hat. Leider hat es nicht viel gebracht hier. Aber sie tut hier so, als hätte Gott es gesagt. Als käme es von Gott. Es kann auch uns passieren, dass wir diese Dinge auf die gleiche Stufe stellen wie Gottes Wort. Und das kann ja immer weitergehen. Wer weiß, was da noch dazugekommen wäre. Man darf es nicht anschauen. Es darf gar nicht in die Gegend kommen von dem Baum oder wie auch immer. Und wir wollen uns mal ein paar Zäune anschauen, der Pharisäer. Wir wissen zum Beispiel, dass die Pharisäer ja allerhöchsten Wert auf den Sabbat gehalten haben. Ja, das war ihnen sehr wichtig und da haben sie auch versucht mit Zäunen meine ich natürlich Regeln, ihr versteht mich, versucht es zu schützen, dass dieser Sabbat auch wirklich gehalten wird. Dass Gott soll geehrt werden, das war ihre Motivation. Gute Motive. Und es ist wahr, dass Gottes Volk damals Israel den Sabbat halten wollte. Es heißt, gedenkt an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten, all deine Werke tun. Und am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Und dann heißt es weiter, so sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Das hat Gott so gewollt. Ja, wir sind, bei uns ist es anders, wir gehören nicht mehr zu diesem Volk Israel, dem Alttestamentlichen. Wir leben unter der Gnade und müssen auch vorstellen, die Heiden, die sich ja damals bekehrt haben, die haben das Gesetz nicht gehabt. Alle anderen Völker haben das Gesetz nicht gehabt. Die haben 7 Tage die Woche gearbeitet. Nichts mit freier Tag. Außer wenn die vielleicht ihren Götzen mal gefeiert haben oder geopfert haben. Ja, und für uns ist heute der Sonntag wichtig, weil der Herr da auferstanden ist. Aber auch da machen wir kein Gesetz raus. Ich weiß selber, aus eigener Erfahrung, ich habe auch mal so gedacht, vor vielen Jahren, wenn ich gehört habe, jemand arbeitet am Sonntag. Was, am Sonntag? Am Sonntag arbeitet man doch nicht. Aber wenn wir im Krankenhaus liegen und eine Notoperation brauchen, dann sind wir froh, wenn jemand da ist, oder? Natürlich sollen wir, wenn es geht, wenn es irgendwie möglich ist, möglich machen, auch an Gottesdiensten teilzunehmen. Aber es sind oft genau die Berufe, wo man Menschen dienen kann, wo man am Sonntag halt auch mal ab und zu arbeiten muss. Ich will jetzt keine Werbung machen für Bewerbungen oder so, aber nur, dass uns das so ein bisschen klar ist. Wir machen kein Gesetz draus, aber Gott, er hat damals dieses Gesetz des Sabbats gegeben und es sollte ein Segen sein. Es sollte etwas Gutes sein. Gott wollte sein Volk mit einem freien Tag beschenken. Ein Tag der Ruhe. Ein Tag, wo man sich zurücknehmen kann von all dieser Arbeit, um Gott nahe zu sein, sich ihm zu nahen, sich mit ihm zu beschäftigen. Gott hatte gute Absichten. Und die Pharisäer haben sich nun Fragen gestellt. Wie kann man oder wie muss man diesen Sabbat halten, damit es Gott auch wirklich gefällt?
Ja, wenn es heißt, du sollst kein Werk tun und so weiter und so fort. Wie könnte Gott es gemeint haben? Und dann hat man zum Beispiel festgestellt oder festgelegt, dass man am Sabbat nicht, wenn man einen Spaziergang macht, nicht mehr wie 1,5 Kilometer gehen kann. Ja, wie sind die darauf gekommen? Oh, die haben die Schriften genommen, geschaut, haben gelesen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich sage als Beispiel, der David ist mal an einem Sabbat von da nach da gegangen. Und der Salomo, der ist auch mal an einem Sabbat gelaufen, und zwar von da, wo das sind 1,5 Kilometer. Gott hat nicht gestraft, also 1,5 Kilometer kann man gehen, ohne dass was passiert. Und dann haben sie Dinge festgelegt, 39 Dinge, die man am Sabbat gar nicht tun kann oder tun darf. Und wer dagegen gehandelt hat, der brach das Gesetz, die Regeln, war ein Sabbatschänder. Und zu denen gehört auch Jesus und seine Jünger. Und Matthäus 12 wird uns erzählt von dieser Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern durch die Felder geht. Und dann ropfen sie Ähren und essen das so ein bisschen. Und dann, die Pharisäer haben halt so gesagt, so festgelegt, wenn man pflückt, das ist Ernte. Und wenn man die Körner zerreibt, das ist Dreschen der Frucht. Zweifach gegen das Gesetz verstoßen. Und dann heißt es, Matthäus 12, Vers 2, als aber die Pharisäer das sahen, was die Jünger da gemacht haben, sprachen sie zu Jesus, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Und wenn wir so etwas lesen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht dahin kommen und denken, Jesus hat gegen das Testament oder gegen das Alte Testament, gegen das Gesetz verstoßen. Hat Jesus nicht gemacht. Das heißt, dass Jesus alles gehalten hat. Was steht hier? Nicht erlaubt. Was nicht erlaubt? Von Menschen nicht erlaubt. Sie selber haben es festgelegt, haben es für andere bindend gemacht und Jesus hat dagegen verstoßen, was sie festgelegt haben, was gilt. Nicht erlaubt. Und sie taten so, als wäre es die Lehre der Schrift. Und das kann auch uns passieren. Auch in vielen Gemeinden passiert so etwas, dass man sich dahin entwickelt, dass es solche ungeschriebenen Gesetze gibt über Verhalten, über Aussehen, über Durchführung, über was weiß ich immer. Und wenn dann ein Mensch nicht ganz in die Schablone passt, dann heißt es, du tust, was nicht recht ist. Wir können sagen, bei uns wird das so nicht gemacht. Wir können sagen, bei uns ist es nicht Tradition. Wir können sagen, wir als Gemeinde, wir wollen das nicht. Bitteschön. Aber wir können nicht sagen, Gott will das nicht. Jesus weist die Pharisäer zurecht, indem er, ich kann es jetzt nicht lesen, weil Zeit will, indem er Beispiele aus der Schrift nimmt und er kommt hier mit David und mit den Priestern, um zu zeigen, dass selbst die nicht so gehandelt haben, wie die das hier fordern, die Pharisäer. David hat von den Schaubroten gegessen und Gott hat ihn nicht gestraft. Die Priester, die haben am Sabbat gearbeitet im Tempel, die sind mehr wie 1,5 Kilometer da gelaufen. Gott hat sie nicht gestraft. Und das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gott will Barmherzigkeit. Gott sucht das Herz und nicht irgendeine äußere Form. Man könnte so viele Beispiele nennen. Auch hier könnte man manches nennen. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht den einen oder anderen verletzen würde. Aber wir wollen uns Gedanken machen, was Jesus sagt. Ja, wir Menschen, wir schauen, was vor Augen ist. Das ist uns wichtig. Und der Herr schaut ins Herz. Und obwohl David die Schaubrote aß, hat Gott ihn nicht gestraft. Das durfte er eigentlich nicht. Und Hiskia, so interessant, Hiskia wollte Passafest mit dem Volk feiern. Und sie haben es aber nicht, sie war nicht so rein, wie man hätte sein müssen vor dem Gesetz. Es war nämlich so, dass lange Zeit man Gott nicht gedient hat. Man hat lang das Passafest nicht gefeiert. Und dann unter Hiskia entstand eine Erweckung. Und es war notwendig, Waschungen und sich zu reinigen, um rein zu sein für den Sabbat, für das Passafest. Und sie waren aber nicht rein. Und ich hätte es so verstanden, wenn da geschrieben wäre, ihr Leute, das ist ein heiliges Fest. Entweder ihr nehmt da rein teil oder gar nicht. Ich hätte es so verstanden. Hiskia tat nicht so. 2. Chronik 30, 18 bis 19. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt, sodass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Also nicht, dass sie das nicht gegessen haben, obwohl es vorgeschrieben war, sondern sie haben es gegessen, aber sie waren nicht rein, wie es vorgeschrieben war. Aber Hiskia betete für sie und sprach: Der Herr, der gütig ist, wolle allen denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen. Den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Wie reagiert Gott? Gericht vom Himmel. Vers 20, und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und wir sollen auch barmherzig sein. Die Pharisäer, die haben sich über Jesus aufgeregt, weil er am Sabbat heilte. Das ist doch ein Werk, was man tut. Ihnen wäre es lieber gewesen, die Kranken wären alle krank geblieben. Und die Pharisäer, sie hielten sich für treu, als sie versuchten, Jesus vom Heilen abzuhalten. Sie hielten es für richtig, Jesus ans Kreuz zu bringen. Das hat sie blind gemacht. Wir haben von Paulus das letzte Mal gehört, und was für ein Eifer er die Christen verfolgt hat. Alles für Gott. So gefangen im eigenen Regelwerk. Und so kann es passieren, wenn man sich versteift auf irgendwelche Regeln, die man einfach selber mal festgelegt hat. Ja, dass man irgendwann mal der Meinung ist, das ist richtig. Das muss sein. Und man verurteilt andere, die nicht so sind, die nicht nach unseren Regeln spielen. Was ist das Problem? Ein falsches Gottesbild. Gott will Barmherzigkeit. Gott hat für alle seine Kinder gebetet. Und so wurde der Sabbat, der ein Segen Gottes sein sollte, zur Qual. Was Gott Gutes tun wollte, haben die Menschen selber zu etwas Schlechtem gemacht. Und dann heißt es: Wehe euch, ihr Pharisäer. Wir müssen unseren Blick auf Christus lenken. Gott will, dass wir frei von solchen Dingen sind. Manche Dinge sind gut, ich sag's doch mal. Aber dass wir frei davon sind und uns vom Heiligen Geist führen lassen. Ich glaube, dass wir oftmals noch zu wenig begreifen, was das bedeutet. Wenn jeder sich wirklich vom Heiligen Geist führen lässt, da braucht man keine Angst haben, dass dann alles drunter und drüber geht. Zäune sind nicht der beste Weg, um Schafe zu schützen, sondern eine gute Beziehung zum Hirten. Wir brauchen eine gute Beziehung zu unserem Vater, zum Herrn Jesus. Und dann braucht man keine Angst haben, dass man die Kontrolle irgendwie verliert. Er steht über allem Gesetz und allen Regeln. Und darum sollen wir uns immer wieder auch prüfen, auf welchem Fundament wir stehen. Stehen wir auf dem Wort Gottes? Oder binden wir uns an irgendwelche Zäune, die man aufgestellt hat? Und es ist so interessant, was uns gelesen wurde, auch in der Einleitung, Matthäus 23, wehe euch Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Kümmel verzehntet und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht oder die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben. Sehr interessant. Die wichtigeren Dinge. Also es gibt selbst im Wort Gottes Dinge, ich sage, es gibt keine Dinge, die unwichtig sind, richtig verstehen. Es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind noch wichtiger. Und so hat er, haben wir ja gehört, der Blindenführer, der eine Mücke aussieht, das Kamel aber verschluckt, ja. Da hat man gesucht, so Kleinigkeiten, oh, das darf man nicht. Und auf der anderen Seite, ein Kamel verschluckt, das größte unreine Tier, das es zu damaliger Zeit gab. Und wir haben gehört am Mittwoch von diesen Altkolonien in Bolivien, wo das natürlich ein ganz extremer Fall ist, ja, wo man äußerlich alles demütig und wenn es dunkel wird, da treibt man es. Und Drogen und alles, Alkohol und so weiter. Natürlich muss es nicht immer so extrem sein, es kann auch im kleineren Maße sein. Und dann kann es sein, dass diese Dinge, die wirklich Gott wichtig sind, verloren gegangen sind oder verloren gehen, nämlich die Barmherzigkeit und die Liebe untereinander. Und dann kann es sein, dass äußerlich alles stimmt, aber da fehlt es an Barmherzigkeit und Liebe untereinander, angefangen von der Ehe bis über ganze Gemeinde und dem Werk und zu allen Menschen auch. Und dann kann so dicke Luft sein. Man spürt es regelrecht, wie wieder eine Uneinigkeit ist zwischen Menschen, aber man kommt zum Gottesdienst, alles im Namen des Herrn. Gott sagt, Jesus sagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass die Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Aber Herr, du hast doch selbst gesagt, wir sollen opfern. Jesus sagt, ist mir gerade egal. Geh und bring in Ordnung, was zwischen dir und dem anderen steht. Und dann kannst du kommen und opfern. Also die zwischenmenschliche Beziehung, die Beziehung zu Gott ist ihm wichtiger wie irgendwelches Opfern. Die Pharisäer haben übersehen, dass Christus der Mittelpunkt der Schrift ist. Und Jesus sagt, dass sie die wirklich wichtigen Dinge vernachlässigt haben, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Diese Gerechtigkeit. Ja, gibt es Gerechtigkeit? Man hat die Menschen, die was sich so an allem angepasst haben, wie sie gesagt haben, oh, die sind angesehen. Das sind ja die Aufrichtigen. Und jeder, der das nicht ganz so, oh, den meiden wir. Ihnen ging es nicht mal um die Gerechtigkeit irgendwann mal. Ihnen ging es darum, dass sie Recht haben und alle anderen Unrecht. Und so kann es auch uns passieren, dass wir uns von Menschen fernhalten, die irgendwie nicht in unser Schema passen, in unsere Schablone passen, in unsere Vorstellungen passen. Können wir die Menschen trotzdem annehmen? Wenn jemand sagt, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich bin anders wie du. Ich komme aus einer anderen Gemeinde. Wir sind anders erzogen. Ich verstehe manches nicht so. Ist trotzdem mein Bruder, meine Schwester. Und sie haben sogar Druck aufgebaut. Ich komme langsam zum Schluss. Ja, da sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden soll. In Johannes 12, Vers 42 heißt es, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Druck, mit Druck arbeiten. Wo Regeln sind das Druck? Wir haben vor 2 Wochen gehört, die Nachfolge ist eine freiwillige Geschichte. Druck ist niemals biblisch. Sie haben die Barmherzigkeit vernachlässigt. Ich denke an den barmherzigen Samariter, ja. Oh, da lag da einer großen Bogen, der könnte ja tot sein. Und Gott hat gesagt, nichts Totes anfassen. Also ich finde es sehr biblisch. Haben sie doch gehalten. Aber wo war die Barmherzigkeit? Warum seid barmherzig, war euer Vater barmherzig? Das Glaube war keiner da. Da waren Regeln da. Da waren Zäune da. Da war Kontrolle da. Aber man ließ sich nicht vom Herrn leiten. Der Glaube war nicht da. Der Glaube an Christus, dass es seine Gemeinde ist, dass er seine Kinder führt. Dass wir doch Vertrauen zueinander haben. Nicht so dieses Böse, oh, ob der das wirklich aufrichtig meint und der, boah, großes Fragezeichen. Haben wir Vertrauen zueinander? Dass ich sage, der andere glaubt an den Herrn, Gott wird ihn leiten, ich werde für ihn beten. Ich werde für ihn beten. Und ich meine es auch aufrichtig. Gott wird mich auch führen. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind, sagt Jesus. Ich wünschte so, dass unser ganzer Fokus allein auf Christus gerichtet ist. Dass wir in unserer Nachfolge uns an ihm orientieren. Wie hat er gelebt? Dass wir ein empfindsames Herz, ein belehrbares Herz behalten, dass Gott zu uns reden kann, uns verändern kann, uns korrigieren kann. Dass wir miteinander in Liebe umgehen, dass wir einander in Barmherzigkeit begegnen. Und nicht, wenn der andere etwas anders ist, wie es meinen Vorstellungen entspricht, dann ihn gleich verdammen. Dass der Herr unter uns wirklich regieren könnte, einen jeden Einzelnen führen könnte. Nicht durch Regeln oder irgendwelche Zäune, die man dem anderen Menschen überstülpt, sondern dass wir immer wieder kommen, Herr, führe mich durch deinen Geist. Und Gott wird es gelingen lassen. Amen.